Das ist gut. Ja. Das Thema habe ich mir nicht freiwillig ausgesucht. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Oder wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Mit diesem Wir sind hier die Jünger und Jüngerinnen Jesu gemeint. Wir, die wir Christus nachfolgen, sind gemeint. Wir müssen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Was macht das mit euch, fragt man da so. Was empfindet ihr dabei, wenn ihr das so hört? Furcht und Zittern. Herr, lass es schnell vorbeigehen. So etwas. Ich sage euch was, liebe Gemeinde, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, aber nicht, weil ich denke, dass ich da besonders gut abschneide. Das ist nicht der Grund. Es gibt andere Gründe, die hoffentlich im Laufe der Predigt deutlich werden werden. Wir lesen mal den Predigttext, der heute nur aus drei Versen besteht, eigentlich aus zweien, denn der erste Vers ist sozusagen noch ein Übergang von dem, was uns Andreas letzte Woche schon gepredigt hat. 2. Korinther Kapitel 5, Verse 8 bis 10. Wir sind aber getrost, sagt Paulus, und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Ich kenne einige, die das so genau beten und kann ich gut verstehen. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Warum? Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, sei es gut oder böse. Soweit der Predigttext. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem richtigen Gerichtsprozess war. So mit Rechtsanwalt, Strafverteidiger, Kläger, Urteil, vielleicht Schöffen, Zeugen, Strafmaßverkündigung und dergleichen. Was ihr auch immer wisst und welche Erfahrung ihr auch immer mit irdischen Gerichten gemacht habt, das könnt ihr jetzt mal alles beiseite legen. Das könnt ihr jetzt für diesen Gottesdienst mal ganz getrost vergessen, denn das, was vor dem Richterstuhl Christi passiert, ist ganz anders. Ist ganz anders. Ein kleiner Prolog zur Predigt. Es ist ja so, wenn man die Bibel aufmerksam liest, dann stellt man fest, die Bibel redet von verschiedenen Gerichten. Ja? Das möchte ich und kann ich jetzt nicht in der Kürze der Zeit alles darlegen. Es ist aber wichtig, dass wir den Richterstuhl Christi von einem, wenigstens einem Gericht unterscheiden. Das hat der Ebo eben schon erwähnt. Das ist das, was fast jedes Kind kennt, nämlich das jüngste Gericht oder das Endgericht, gleiche Bezeichnung. Oder andere Bezeichnung, wie es in Offenbarung 20 steht, das Gericht vor dem großen weißen Thron. Wir müssen uns erstmal klar machen, was da passiert, vor dem großen weißen Thron. Und das ist etwas Schreckliches. Ja, ich muss es verkündigen. Ja, es ist etwas Schreckliches. Da werden alle, die dort in dieses Gericht kommen, sie werden aufgrund ihrer Sünden verurteilt. Sie werden aufgrund ihrer Sünden eine Strafe empfangen. Die Offenbarung bezeichnet diese Strafe als den Feuersee. Nur diejenigen, die im Buch des Lebens stehen, die kommen nicht in dieses Gericht. Liebe Gemeinde, wenn ich an dieses Gericht denke, ja, wenn ich an dieses Gericht vor dem großen weißen Thron denke, dann möchte ich schreien, ich möchte beten für diejenigen, die, von denen ich denke, dass sie nicht bei Jesus sind. Dass sie Jesus nicht am Arm und an der Hand und am ganzen Körper und an seinem Kleid ergreifen und erfassen, damit sie gerettet werden. Lass uns dafür beten. Johannes, einer der bekanntesten Verse des Neuen Testamentes überhaupt, ist Johannes 5,24. Da sagt uns Jesus, wer nicht in dieses Gericht vor dem großen weißen Thron kommt. Und da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht. Das ist das Gericht vor dem großen weißen Thron. Das ist das jüngste Gericht, was hier gemeint ist. Ja? Also wer an Jesus glaubt, wer dem glaubt, der Jesus gesandt hat. Ja? Wer seinem Wort glaubt und seinem Wort folgt, der kommt nicht in dieses Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Es gibt noch einen schönen Vers aus Römer 8,1. Rainer hat es heute im Gebet gebetet, heute Morgen. So gibt es nun keine Verdammnis, ich sage es mal so, es gibt nun keine Verurteilung mehr für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Amen, könnte man da sagen. Der Richterstuhl Christi ist ein ganz anderes Gericht. Wir als Christen, als Nachfolger Christi vor dem Richterstuhl Christi, das ist total anders. Da gibt es nämlich gar keine Anklage. Da gibt es dementsprechend auch keine Verurteilung. Da gibt es auch kein Strafmaß. Da gibt es auch keine Strafe. Warum gibt es die da nicht? Weil Jesus alle unsere Sünden ans Kreuz getragen hat und er unsere Strafe schon bezahlt hat. Ein für alle Mal. Da am Kreuz, da hing sie. Er hat unsere Sünden ins äußerste Meer geworfen. Er will unserer Sünden nicht mehr gedenken. Vor diesem Richterstuhl werden nicht unsere Sünden verhandelt in Beziehung auf ein Strafmaß. Es ist kein Strafgericht. Das ist die beste Botschaft. Und doch, wenn ich an dieses Gericht vor dem Richterstuhl Christi denke, dann ist das auf der einen Seite, ich kann es euch nicht ersparen, liebe Gemeinde, es ist eine ernste Sache. Und genauso wie es eine ernste Sache ist, so ist es auch eine glückselig machende Sache. Beides zugleich. Beides zugleich. Deshalb sagte ich auch eben, ich freue mich eigentlich drauf, da zu stehen. Ja, da stehen Sie schon, die Punkte, den Prolog, den habe ich euch jetzt schon gesagt. Jetzt kommen wir zur Predigt. Das ist ein Trick, auf diese Weise gewinne ich Minuten. Ne? 4 Punkte. Was ist das für ein Gericht vor dem Richterstuhl Christi? Es ist ein erstens offenbarendes Gericht. Es ist zweitens ein Rechenschaft forderndes Gericht. Es ist drittens ein verzehrendes und belohnendes Gericht. Und es ist viertens ein motivierendes Gericht. Die ersten 3 Punkte von offenbarendes Gericht an beziehen sich auf die Zukunft, auf das, was noch kommen wird. Das hier, das motivierende Gericht, das ist für uns heute. Ja, es ist natürlich alles für uns heute. Aber das hat einen besonderen Gegenwartsbezug. Gut, fange ich mal an mit dem offenbarenden Gericht. Und dann haben wir gleich den Bibelvers dazu. Oh, das hatten wir eben schon, danke. Dann, ja. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Vers 10. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Was heißt das, dieses Offenbarwerden? Was bedeutet das? Es muss irgendetwas vor dem Richterstuhl Christi deutlich werden. Es muss irgendetwas klar werden. Es muss etwas geklärt werden. Und die beiden Verse, die jetzt gleich kommen, die zeigen, was da offenbar werden soll. So wird das Werk eines jeden offenbar werden, aus dem 1. Korinther 3, das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird, geht's bei mir weiter, und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Unsere Werke werden dort offenbar werden, das, was wir getan haben. Man muss zunächst mal den Kontext betrachten, auch beim 1. Korinther 3, da geht es tatsächlich um die Mitarbeit am Reich Gottes, da geht es um die Mitarbeit, da geht es um das Bauen der Gemeinde. Ja, das spricht Paulus da an, aber wir werden nachher noch sehen, dass sich das nicht nur auf Werke, die wir in und für und durch die Gemeinde tun, sondern auf alle Werke generell bezieht. Ja, es geht darum, dass hier vor dem Richterstuhl Christi alle Werke, alles, was wir getan haben, es wird offenbar werden. So, und jetzt kommt der nächste Aspekt, der geht noch einen Tick tiefer. Nicht nur unsere Werke werden dort offenbar werden, es werden auch unsere innersten Gedanken und Motive offenbar werden. Es wird unser Herz offenbar werden. Es wird offenbar werden, was hier bei mir drin ist. Ich lese den Vers, den ihr seht, darum richtet nichts vor der Zeit, beginnt der, steht hier nicht, danke. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Liebe Gemeinde, ganz ehrlich, das könnte mich erschrecken, das könnte mich schockieren, denn wenn mir der Herr einmal einen Einblick in meine Seele vermittelt, liebe Freunde, ich sage euch, ich möchte da vor dem Richterstuhl Christi im Boden versinken. Ich möchte Christus bitten, schalt dieses Gerät aus. Ich stelle mir jetzt da ein Röntgenapparat vor. Ja klar, wenn wir zum Arzt gehen und geröntgt werden, dann durchleuchtet das unseren Körper. Na, das andere ist nicht sichtbar. Gott sei Dank. Ja, ist gut so. Aber wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen, da ist ein anderes. Da ist ein anderer Röntgenapparat, der durchleuchtet unsere Motive und Gedanken und das, was im Innersten an und in uns steckt. Da möchte ich doch gerne zu Jesus sagen, nee, mach das schnell aus. Ich will mal so sagen, ein Mensch aus Fleisch und Blut, so wie es jetzt sind, wir könnten das nicht ertragen. Gott würde uns das nicht als Menschen, so wie wir hier sitzen, zumuten. Wir stehen da ganz anders. Ich möchte euch zuerst erinnern an den Richter, der da sitzt. Was ist das für einer? Was ist das für ein Richter, der uns dort richtet? Das ist einer, der dich bedingungslos liebt. Ohne Wenn und Aber. Das ist einer, für den alles, was da auf dem Röntgenapparat zu sehen sein wird, auf dem himmlischen, der weiß das alles schon. Der kennt das. Seit eh und je kennt er das. Das ist für den nicht neu. Da wird nicht sagen, oh, was ich da aber sehe, das ist aber schlimm. Der weiß das. Schon immer. Und er liebt dich unaussprechlich. Und er ist es auch, der gesagt hat, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er ist der, der gesagt hat, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist dieser Richter. Er ist es, der ans Kreuz gegangen ist für unsere Sünden, als wir noch Feinde Gottes waren. Er ist Derjenige, der nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahren ist, um uns eine Wohnstatt in der Nähe des Vaters zu bereiten und uns Freunde zu nennen und Brüder zu nennen und Erlöste zu nennen und Kinder Gottes zu nennen. Das ist der Richter, der da auf dem Stuhl sitzt. Das ist eine ganz andere Situation. Wir werden noch lesen im 2. Korinther Kapitel 7, da kommen wir noch hin. Da heißt es, aber Gott, der die Geringen tröstet. Gott ist einer, der die Geringen tröstet. Und wenn du da stehst und bist zerschlagenen Herzens, bist vielleicht traurig, ja, ich glaube, ich werde traurig sein. Ja? Vieles zu sehen, was da an Müll erscheint. Ich werde traurig sein. Er ist der, die Geringen tröstet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Stellt euch mal ein Kind vor, das zu Hause etwas klaut. Ja, vielleicht Geld aus dem Portemonnaie von der Mutter, weil es noch ein Eis kaufen will. Klaut Geld und die Mutter erwischt das Kind. Und stellt euch vor, natürlich das Kind erstmal schockiert und fängt dann an zu weinen. Fängt an zu weinen, weil es merkt, das war falsch, was ich da gemacht habe. Das war nicht richtig. Die Mutti ist böse. Ich habe da was gemacht, das soll man nicht machen. Und dann beginnt das Kind zu weinen. Was macht eine gute Mutter? Was macht eine gute Mutter? Ja. Nimmt das Kind in den Arm. Sagt dem Kind, bitte, das darfst du nicht machen. Das ist nicht richtig. Ja? In Liebe. Aber sie nimmt das Kind in den Arm und tröstet es. Gott ist es, der die Geringen tröstet. Gott ist es, der seine Kinder tröstet. So treten wir dahin. Es ist ein schöner Vers im 1. Johannes 3, Kapitel 20, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und er weiß alle Dinge. Ich zitiere mal von einem unbekannten Autor, der diese Situation vor dem Richterstuhl Christi beschrieben hat. Diese Situation, in der die Dinge in deinem Leben offenbar werden. Er hat es so beschrieben. Das können wir jetzt mal sehen auf der Folie. Danke, ich hoffe. Ich lese es mal vor. Alles, was Gott seinen Kindern tut, ist Segen und muss Segen für sie sein. Am Richterstuhl Christi lässt Gott uns unser ganzes Leben sehen, so wie es vor ihm gekannt ist. In diesem Leibe würden wir es nicht ertragen, aber in dem Leibe der Verklärung sind wir so gänzlich von unserer einstigen sündigen Kreatur gelöst und mit dem Herrn verbunden, dass wir selbst in der Beurteilung unseres eigenen Lebens in völliger Übereinstimmung mit ihm sein werden. Jede Handlung, jeden Weg, jeden Umstand werden wir so wie er beurteilen. Dort werden wir erst erkennen, wie verdorben und untauglich wir waren und wie er es vermocht hat, über all unsere Verfehlungen hinweg die Vorsätze seiner Gnade über uns zur Durchführung zu bringen. Ja. Das möchte ich nicht mehr kommentieren, das steht für sich. Ja. Es steht für sich. So ist unser Richter vor dem Richterstuhl Christi. Ja. Wir werden sagen, ja, ich werde sagen, oh, endlich ist dieser Müll einmal klar geworden und ich werde in Ewigkeit ohne diesen Müll leben müssen. Ja. Zweitens, ein Rechenschaft forderndes Gericht. Dann haben wir auch einen Bibelvers. Schön. Römer 14, ja. Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, so wird jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. So wird jeder von uns für sich selbst Rechenschaft geben. Ich habe überlegt, was heißt das, Rechenschaft geben? Wie sieht das vor dem Thron Christi da aus? Wie sieht das konkret aus? Das beschreibt uns die Bibel zumindest hier in dieser Textpassage nicht. Ich habe zwei Stellen in der Bibel gefunden, es gibt sicher noch mehr, die uns etwas sagen über Rechenschaft ablegen, was das bedeutet, was das bedeuten könnte. Die erste Situation unmittelbar nach dem Sündenfall. Adam und Eva haben von der verbotenen Frucht, von dem verbotenen Baum gegessen. Und da sagt Gott zu Adam, hast du von dem verbotenen Baum gegessen? Frage, ja. Hast du von dem verbotenen Baum gegessen? Was sagt Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir davon. Das werden wir nicht tun vor dem Richterstuhl Christi. Wir werden nicht die Schuld auf andere schieben. Wir werden dazu stehen, wir werden sie sehen, wir werden uns sehen, wie wir sind und werden mit Christus in völliger Übereinstimmung sein. Aber wir lernen trotzdem etwas über Rechenschaft ablegen aus dieser Situation. Adam begründet einfach, warum er was gemacht hat. Ja? Er gibt einen Grund dafür an. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir von der Frucht. Er erläutert das, er erklärt das. Ja? Und dann fragt Gott Eva, warum hast du das getan? Ja? Warum hast du das getan? Und was sagt Eva? Sie rechtfertigt sich. Die Schlange hat mich verführt. Ja? Was? Das ist richtig. Ja? Das ist richtig. Stimmt. Ja? Sie erklärt, warum. Und da gibt es noch ein schönes Gleichnis, das ihr kennt. Oder viele kennen es von euch, das Gleichnis von den Talenten. Ja? Wo der Herr seinen Herr verreist und er gibt seinen Knechten Talente. Talente sind Geld, ist eine Geldwährung. Ja? Gibt seinen Knechten Talente und die sollen damit wirtschaften. Und dann nachher sieht man, als der Herr zurückkommt, was Rechenschaft fordern bedeutet. Ich lese da mal gerade eine ganz kleine Passage aus Matthäus 25. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, ja, es ist Zentner in dieser Übersetzung, der 5 Zentner empfangen hatte und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Was ist hier das Rechenschaft abgeben? Gott hat ihm was gegeben und er muss erklären, was er damit gemacht hat. Gott hat uns was gegeben, er hat uns was geschenkt, er hat uns Gaben gegeben, er hat uns seine Gnade gegeben, er hat uns Vergebung gegeben, er hat uns seine Liebe gegeben. Und wir sollen sagen, was haben wir damit gemacht? Was haben wir damit gemacht? Ja? Rechenschaft ablegen. Wir werden keine Ausflüchte suchen. Das werden wir nicht tun vor dem Richterstuhl Christi. Dritter Punkt. Ein verzehrendes und ein belohnendes Gericht. Hier kommt diese ganze Ambivalenz dieses Gerichtes zum Vorschein. Ein verzehrendes und ein belohnendes Gericht. Dann schauen wir nochmal, ja, da ist der Vers schon, danke. Damit jeder empfängt, also wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, sei es gut oder böse. Jeder empfängt. Noch einmal zur Verdeutlichung. Es geht hier nicht um Verurteilung. In diesem Sinne wird kein Urteil über dich gesprochen, denn deine Sünden sind vergeben. Sie werden in dieser Beziehung nicht verhandelt. Sie sind, ich sage es nochmal, Gott hat gesagt, ich will eurer Sünden nicht mehr gedenken. Das hat er zu Israel gesagt und zu uns sagt das auch. Ich will deiner Sünden nicht mehr gedenken. Und er wirft sie ins äußerste Meer. Die Sünden werden hier nicht verhandelt. Aber wir werden vor diesem Thron Belohnung empfangen. Und wir werden auch vor diesem Thron sehen, welche Belohnung wir nicht kriegen. Ja? Die Übersetzung, die Ebo gelesen hat, eben war, wir werden Schaden leiden. Aber eigentlich geht es um die Dinge, Belohnungen, die wir hätten bekommen können, aber nicht bekommen. Und Dinge aus unserem Leben, die vor diesem Feuer, wie es 1. Korinther 3 sagt, die vor diesem Feuer nicht bestehen können, die vor dem Feuer am Richterstuhl Christi nicht bestehen können. Für die gibt es keine Belohnung, die werden verbrannt. Und liebe Gemeinde, das ist gut so, dass die verbrannt werden. Das ist wirklich gut so. Denn das ist wie wenn du dein Zimmer aufräumst und entdeckst Müll und Sachen, die völlig unnütz sind. Und du bist froh, wenn du das Zeug dampfen kannst, wenn du das rausschmeißen kannst, wenn das endlich weg ist. Und wir werden froh sein, wenn der Müll unseres Lebens, der Abfall unseres Lebens, der Kehricht unseres Lebens, wenn das alles deutlich wird und verbrennen muss. Und das ist schmerzhaft, das mag schmerzhaft sein. Aber es ist auch befreiend. Es ist wie wenn du ein Geschwür hast, das dich quält. Und dann muss es herausoperiert werden. Und dann bist du befreit davon. Es ist ein befreiendes Gericht. Wenn all dieses Unnütze verbrennt. Ich gehe nochmal in dem Zusammenhang kurz auf den 1. Korinther 3 ein, wo Paulus ja davon spricht, dass er ein Fundament gelegt hat. Das ist Christus. Und dass jetzt verschiedene auf dieses Fundament bauen. Der eine Stroh, Holz, was auch immer. Also Dinge, die unnütz sind. Und der andere Gold, Silber. Dinge, die bestehen. In dem Kontext spricht Paulus ganz klar von der Arbeit am Reich Gottes, wie ich das eben schon mal gesagt habe. Und er meint hier auch etwas ganz Spezifisches in dem Kontext. Nämlich er hat wieder im Blick die falschen Propheten und die falschen Apostel, die auf diesem Fundament eine falsche Lehre verkündigen. Ja? Und diese falsche Lehre, die bringt keine Frucht. Sie wird verbrennen. Ja? Sie hat keinen Bestand. Das meint er in diesem speziellen Kontext im 1. Korinther Kapitel 3. Aber dieser Vers, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, geht weit über diesen Kontext hinaus. Geht weit darüber hinaus in unser Leben. Was ist dieses Fundament? Christus ist dieses Fundament. Was kann bestehen? Was kann bestehen? Es kann nur das bestehen, ich sag's euch, es kann nur das bestehen, was Christus durch Gnade in uns wirkt. Was Christus durch Gnade in uns tut. Was er uns durch Gnade schenkt. Was wir aufgrund des Wirkens Christi tun, aus Liebe zur Gemeinde, aus Liebe zu den Mitmenschen, aus Liebe zu den Mitchristen. Was wir tun aus Achtung vor Gott. Was wir tun aus zur Ehre Gottes. Das ist Gold. Entschuldigung. Das ist Gold und das wird dieses Feuer überstehen. Es ist das Einzige. Alles, was in dieses Gericht kommt und nicht, wo nicht das Label Christus drauf ist. Ja? Wo nicht das Label Christus drauf ist. Das muss verbrennen. Alles andere wird in diesem Gericht, alles andere wird in diesem Gericht belohnt. Was wird verbrennen? Was wird verbrennen? Ich muss es sagen, es tut mir leid, ich muss es so jetzt sagen. Alles, was wir aus Eigennutz tun. Alles, was ich zu meiner Profilierung tue. Wenn ich hier heute zu meiner Profilierung predige, dann ist es umsonst, ich sage es euch. Vielleicht, Gott ist ja groß, ne? Gott ist ja groß, der kann das bei euch zum Segen machen. Ja? Alles, was ich aus Eigennutz tue, alles, was ich aus meiner Profilierung tue, alles vielleicht, was ich aus Machtdenken heraus tue, weil ich Einfluss haben will. Alles, was ich aus Konkurrenzdenken heraus tue. Alles, was ich aus falschen Motiven heraus tue. So, wenn ihr das mal auf euch wirken lasst, alles, was ich aus falschen Motiven heraus tue, wenn ihr das mal auf euch wirken lasst, dann müsstet ihr eigentlich sagen, wer kann dann überhaupt noch Frucht bringen? Prediger Kapitel 7 ist einer der aufschlussreichsten Verse für mich der ganzen Schrift. Prediger Kapitel 7, Vers 20. Weil ja kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Ich sag's nochmal, Marianne. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Das ist doch typisch menschlich. Das, so sind wir doch, wir Menschen. Das ist doch alles verzahnt. Unser Gutes tun und unser Sündigen. Unseren seelischen, natürlichen Menschen, den schütteln wir doch hier nicht ab, solange wir auf der Erde sind. Das ist doch alles verzahnt. Aber Christus sieht das, was er in uns getan hat. Christus sieht, was er in uns gewirkt hat. Christus sieht uns vollendet vor dem Richterstuhl Christi. Er sieht uns in unserer Vollendung. Das ist das Tröstliche. Das ist das Herrliche. Ja. Und da ist Frucht, liebe Gemeinde, da ist Frucht. Ich möchte gerne einen Vers lesen und finde ihn nicht. Ich sag's mal so aus meinem Gedächtnis. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Da wird auch das, was ich eben vorgelesen habe, er wird das Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen. Und dann denke ich, oh. Und dann heißt es aber, wie geht's weiter? Dann wird jedem von Gott das Lob zuteil werden. Dann wird jedem von Gott das Lob zuteil werden. Es ist das, was Christus in mir schafft, gemäß Hebräer 13. Ja, Hebräer 13, er sagt ja, damit Gott möge in euch das wirken, was ihm gefällt. Und das tut er. Er wirkt in dir, was ihm gefällt. Und das wird auch noch belohnt. Ja, sowas gibt's auf Erden nicht. Sowas gibt's auf Erden nicht. Du empfängst und kriegst auch noch Belohnung dafür, dass du was empfangen hast. Ja, das ist doch wunderbar. Was ist das für ein Evangelium? Ja, Gott schenkt. Und du sagst, wow, kriegst du Belohnung dafür. Ja, wunderbar. Kurz, ganz kurz. Ja, was wird denn eigentlich belohnt? Ich meine, ich habe es eben zusammenfassend gesagt, ja, schon. Aber möchte es ein bisschen konkreter machen. Was wird denn eigentlich belohnt? Wofür gibt es Lohn? Prinzipiell, wenn wir den Vers von eben anschauen, steht er noch da? Ja. Für alles, was gut ist. Ja? Für alles, was gut ist, gibt es Belohnung. Was gut ist in den Augen Gottes. Ja? Nicht, was du gut findest, aber was gut ist in den Augen Gottes. Dafür gibt es Lohn. So, das ist so vielfältig. Das kann man gar nicht alles abdecken. Deshalb jetzt ein paar Beispiele. Ja. Nö, da habe ich schon einige, das sind nur Beispiele, bitte. Ja, nur Beispiele. Für alles Gute im Sinne Gottes. Etwa für Verfolgung. Ich lese mal ein paar Verse jeweils dazu. Ihr habt hier diese Überschriften auf der Folie. Ich lese dazu die Bibelverse. Freut euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn so haben sie die Propheten vor euch verfolgt. Die verfolgt werden um Christi willen, sie haben großen Lohn. Sehr großen Lohn. Zweitens, Feindesliebe. Denn so ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun dich dasselbe auch die Zöllner oder Sünder? Wenn ich die Menschen, mit denen ich nicht klarkomme, ich will ja gar nicht von Feinden reden, ja? Wenn ich die Menschen, mit denen ich nicht klarkomme, wenn ich die segne, wenn ich für die bete, wenn ich denen freundlich begegne, wenn ich die liebe, das hat großen Lohn im Himmel. Das hat Lohn im Himmel. Drittens, Almosen, gute Gaben im Verborgenen gegeben. Hab Acht auf eure Almosen, dass ihr die nicht gebet vor den Leuten. Matthäus 6. Habt Acht auf eure Almosen, dass ihr die nicht gebet vor den Leuten, dass ihr von ihnen gesehen werdet. Ihr habt anders keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Das Geben im Verborgenen, das Geben aus dem Herzen. Ich sag auch mal, ich erweitere das mal. Das Dienen aus dem Herzen im Verborgenen. Ohne, dass das andere großartig sehen müssen. Das hat Lohn. Großen Lohn im Himmel. Nächstens. Ja, fällt in die gleiche Kategorie der Vers, aber der fiel mir auch auf. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Wer jemandem nur einen Becher Wasser gibt, weil er weiß, das ist ein Mann Gottes, das ist ein Mann Christi oder eine Frau Christi, eine Frau Gottes, und nur einen winzigen Becher Wasser, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben im Himmel. Ja. Freiwilliger Dienst, es sind nur Beispiele, ja, das kann man hier fortsetzen, bis die Wand aufhört. Und im 1. Korinther 9, denn wenn ich diesen Dienst freiwillig verrichte, so habe ich Lohn. Denn wenn ich diesen Dienst freiwillig verrichte, so habe ich Lohn. Eine Freiwilligkeit aus dem Herzen. Ich tue etwas aus dem Herzen, weil ich Gott dienen will. Ja? Weil ich der Gemeinde dienen will. Weil ich mich darüber freue, dass Gott mir Gaben gegeben hat. Ich tue es freiwillig. Ja? Nicht gezwungen. Ich tue es einfach freiwillig. Das hat Lohn. Ja? Das hat Lohn. Und last but not least, aus dem Johannes 4. Ja, ich habe geschrieben, Mitarbeit in und an der Gemeinde. Ich würde das viel weiter sehen am Reich Gottes. Ja. Da gibt es so viele mögliche Mitarbeit. Und wer da schneidet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Und wer da schneidet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, sodass sich miteinander freuen, der da sät und der da schneidet. Ich ergänze, sodass sich miteinander freuen, der da sät und der da begießt und der da kultiviert und der da erntet, dass sich miteinander freuen. Alle, die einen Dienst tun im Reich Gottes. Das ist Lohn. Damit sollen die Beispiele auch schon ein Ende haben. Wenn ich vor dem Richterstuhl Christi stehe, liebe Freunde, es wird Unterschiede geben. Der eine kriegt mehr, der andere kriegt weniger. Vielleicht ist es so. Ja? Ich sage euch, vor dem Richterstuhl Christi gibt es keine Missgunst und es gibt keine Neid. Es gibt nur Freude über das, was der andere empfängt. So stelle ich mir das vor, steht nicht so in der Bibel. So stelle ich mir das vor, es gibt Freude über das, was der andere empfängt. Wenn der andere eine Goldmedaille empfängt, dann freue ich mich. Und wenn ich eine Bronzemedaille oder einen Trostpreis empfange, ich werde mich freuen mit unaussprechlichem Jubel und unaussprechlicher Freude über das, was ich empfangen habe. Und ebenfalls für die, die vielleicht mehr empfangen haben, wenn das dann so sein sollte, oder Besseres. Ja, ich werde mich freuen mit unaussprechlicher Freude, was ich empfangen habe. Ein belohnendes und ein verzehrendes Gericht. Letzter Punkt. Ein motivierendes Gericht. Ja. Paulus sagt es ganz klar. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, und er meint hier auf Erden. Ne? Wir suchen unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Er sagt also mit anderen Worten, ich will ihm hier wohlgefallen. Der Lohn, der mich erwartet, der motiviert mich. Der Lohn, der mich erwartet, der motiviert mich. Gebt ihr mir 2-3 Minuten für ein paar akademische Sachen. Ja? Muss ich einfach loswerden, weil ich ja Lehrer war. So eine Motivation würde in der Schule nicht gerne gesehen. Das nennt man eine extrinsische Motivation, eine Motivation, die von außen kommt. Ja, eine Motivation, die von außen kommt, ist, ich tue etwas, weil ich belohnt werde. Ja, der Schüler lernt für die Arbeit, weil er weiß, nachher kriegt er eine Taschengelderhöhung. Ja, das ist eine extrinsische Motivation. Ja, ist nicht so toll, sagt man. Ja, ist nicht so toll. Besser ist die intrinsische Motivation. Der Schüler lernt, weil er sich für das Fach interessiert. Hm? Weil er weiß, vielleicht, oder auch intrinsisch ist, seine Eltern haben gesagt, lern was, das ist gut für dich. Und er tut es, weil er seinen Eltern vertraut. Das ist auch eine intrinsische Motivation. Ja? Extrinsisch wäre, ich lerne nur, weil ich eine Belohnung kriege. Oder ich lerne nur, weil ich Strafe vermeiden will. Ja? Damit ist mein kleiner Exkurs schon beendet. Man könnte ja sagen, oh Paulus, das ist aber eine extrinsische Motivation. Du arbeitest für die Belohnung, die du kriegst. Nein, so ist es nicht. Nein, so ist es nicht. So ist es auch. Aber hier kommt etwas Wichtiges hinzu. Den Vers kennt ihr auch. Viele. Da sagt er nämlich, denn die Liebe Christi dringet uns. Da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Das Wichtigste ist hier, denn die Liebe des Christus, sie bewegt uns und sie treibt uns. Das ist die Liebe, die Christus zu uns hatte. Ja? Es ist natürlich auch die Liebe, die Christus in dir wirkt. Ja, aber es ist die Liebe in erster Linie, die Christus zu uns hatte. Die bewegt uns. Ja? Aus der Liebe Christi heraus handeln wir. Und dann darf der Paulus auch sagen, ich rackere mich ab, denn da kommt eine wunderbare Belohnung auf mich zu. Das ist absolut, ich sag's jetzt mal so, legal. Ja, das ist absolut legitim. Ja, das ist wunderbar. Ich darf mich freuen über die Belohnung, die da kommen wird. Freut euch drüber. Freut euch drauf. Es ist ein himmlischer Lohn. Vielleicht ein kleines seelsorgerliches Wort, weil ich das bei mir selber auch entdecke. Und ich entdecke es auch bei meiner Frau und vielleicht bei anderen. Manchmal ist es so, wenn du für das Reich Gottes arbeitest, es gibt da Situationen, wo du entmutigt bist. Ja? Es gibt Situationen, wo du denkst, wozu mache ich das? Es gibt Situationen, wo du denkst, ach, das fällt mir jetzt schwer, mir fällt nichts ein. Ach, ich würde würde die Vorbereitung der Predigt jetzt am liebsten beiseite legen. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ja, ich weiß nicht, ob er sowas kennt. Ja? Und schon wieder muss ich mich mit diesem Bruder, mit dieser Schwester jetzt auseinandersetzen. Ich habe keinen Bock mehr. Ja? Ich nehme an, ihr könnt euch damit identifizieren. Wisst ihr, was da gut ist? Daran zu denken, dass das, was du tust im Namen Gottes, das gibt Lohn. Das hat einen Lohn im Himmel. Das ist ein Schatz im Himmel. Das lohnt sich, dafür zu arbeiten. Ja. Ich möchte schließen mit den beiden Versen, die jetzt kommen. Wir alle, ich bin überzeugt, ich sage das jetzt einfach mal so, ich bin guten Mutes, ich bin guter Zuversicht, dass ihr Hoffnung haben könnt und wir Hoffnung haben können für diesen Richterstuhl Christi. Wir können große Hoffnung haben. Ich bin überzeugt, wir können große Hoffnung haben, jeder von uns. Und warum? Hier steht der Grund. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Es ist die Kraft, die von Jesus kommt. Du brauchst dich doch nur auf Jesus zu werfen. Du brauchst doch nur an ihm zu hängen. Du brauchst dich doch nur auf ihn zu verlassen. Er tut's doch, getreu ist der, der euch ruft, er wird es auch tun. Ja? Er kann mehr tun, als du jemals glaubst. Durch dich und in dir und mit dir. gemäß der Kraft, die er dir geschenkt hat. Und dann noch der andere Vers, wo Paulus sagt, dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Was ist die Zusammenfassung aller Dinge? Bleib am Weinstock. Bleib am Weinstock und mach dir keinen Kopf über das Gericht Christi, wenn du am Weinstock bleibst. Ja. Wie geht das denn? Ja, so eine neue Predigt. Wie das geht. Das ist eine neue Predigt. Komm zum Gott, ich mach mal ganz konkret und praktisch. Komm zum Gottesdienst. Habt Gemeinschaft mit Geschwistern. Lest in der Schrift, lest in der Bibel. Betet zu Gott. Bittet ihn. Er erhört es. Gern, wenn ihr sowas bittet. Ja? Lasst mich zum Schluss einen Satz sagen zu all denjenigen, die hier sein mögen und die Christus noch nicht kennen. Das war jetzt mehr eine Predigt für Menschen, die mit Christus unterwegs sind. Ich möchte noch einen Satz sagen zu denjenigen, die vielleicht hier sind und Christus nicht kennen oder ja, ihr Leben nicht mit Jesus leben. Es hört sich jetzt an, wie einer, der Werbung macht, aber es gibt drei Dinge, die ich hier jetzt gelernt habe. Es ist wunderbar, Jesus nachzufolgen. Es ist herrlich, Jesus nachzufolgen. Erstens, er befreit dich von deiner Schuld. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Er befreit dich von deiner Schuld. Er macht dich rein. Zweitens, dabei belässt er es nicht, sondern er wirkt in dir durch den Heiligen Geist. Er macht dich immer wieder neu. Er arbeitet an dir. Vollendet wirst du später, aber er arbeitet an dir. Sodass du ein anderer Mensch wirst. Und zwar ein besserer Mensch. Nicht in dem Sinne, dass du nicht mehr sündigst, ja. Er arbeitet an dir, er heiligt dich. Und drittens, dafür gibt es auch noch Lohn im Himmel. Ist das nicht ein Grund, sich zu überlegen, mit Christus zu gehen? Und du wirst sagen, ja, schön wäre es, aber ich kann nicht glauben. Ich kenne solche Gespräche, ja, und das ist ehrlich gemeint. Schön wäre es, ich kann aber nicht glauben. Ich sag dir, sag's doch Christus. Sag's doch Gott. Er wird den nicht hinausstoßen, war diese Woche in den Losungen, er wird den nicht hinausstoßen, der zu ihm kommt. Er wird den nicht verwerfen, der zu ihm kommt. Geh zu ihm. Und sage ihm, Herr, ich kann nicht an dich glauben. Sag es ihm. Bitte hilf mir. Amen. Amen.